Ja, jetzt zeigen wir, wie wir die Replikation für eine virtuelle Maschine einrichten. Und da wir beide wissen, dass das mit einem Domain-Controller, speziell wenn wir nur einen haben, ein bisschen schwieriger ist, kommen wir noch später drauf.
Ja.
Hast du eine zweite Maschine erzeugt, die ein reiner Windows-Server 2012 ist, ne?
Genau, dann nehmen wir jetzt mal einen Standard-Server, den wir hier replizieren. Ich mache das mal.
Der hat auch den schönen Namen Windows, also Server 0815.
Ja, das gibt
Der gefällt dir,
der
ne?
Name gefällt dir, ne? Ja.
Okay.
Okay, also ich starte die Replikation im Kontextmenü von dem jeweiligen Server oder von der jeweiligen VM, die ich replizieren möchte. Da kriegt man auch einen schönen Wizard. Aber der erste wichtige Punkt ist, wohin?
Wo soll unsere
Ja.
Replikation landen? Ja.
Genau. Ich tippe hier mal deinen Server ein. Das soll jetzt quasi der alternative Rechenzentrumsstandort sein, sagen wir mal. Ja. Wir sehen auch, dass die Verbindung klappt, sonst wäre der Dialog nicht so schnell gekommen.
Und wir hätten unten so ein kleines Dreieck, das kennen wir auch
Ja, so
schon, wenn
ein
manchmal die
Warning-Symbol.
Replikation nicht richtig konfiguriert ist oder die Firewall nicht freigeschaltet ist,
Genau.
etc.
Also er lässt zwar die Replikation einrichten, man kann sie konfigurieren, nur wird sie halt fehlerhaft sein, sie wird nicht durchgeführt, ja,
Ja.
sondern man muss halt das Connectivity-Problem da erstmal lösen.
Was sehen wir da? Also er hat jetzt direkt festgestellt, mein Rechner hat HTTP und
Ja.
Kerberos konfiguriert. Wir können
Heutig.
nicht auswählen die zertifikatsbasierte.
Haben wir ja auch nicht aktiviert.
Genau.
Ja. Und hier unten vielleicht noch ein Punkt. Wir haben ja eine Replikation über eine Warnstrecke. Ja, sprich, je nach Internetanbindung, ich sage jetzt mal DSL, vielleicht bei dem einen oder anderen, kann es schon mal ein bisschen länger dauern. Das heißt, Netzwerk ist nicht vielleicht zu üppig erhältlich, vor allem gerade der Upstream. Ja, bei
Ja.
DSL-Leitungen ist ja, kriege ich ja mehr herunter als
Nicht nur
ich.
DSL, es gibt auch zum
Ja.
Beispiel Kabelnetzanbieter, die sind auch asynchron. Du
Ja.
hast eine Mörder-Downloadrate von meinetwegen 150,
Richtig.
100 Megabit,
Ja.
aber Upload ist dann 5 Megabit oder
Ja.
10 Megabit, ne?
Also es wird sich anbieten, den Traffic oder den Datenverkehr, den wir übers Netzwerk schieben, vielleicht vorher noch zu komprimieren. Ja, und das ist auch die Default-Einstellung. Das heißt, das wird hier gemacht. Hat natürlich den Einfluss auf dem Host, also auf dem Sender, dass ein paar CPU-Zyklen natürlich für diese Komprimierung oder für die Berechnung der Komprimierung natürlich verwendet werden müssen.
Ja, und da muss man drüber nachdenken, wenn natürlich so ein Host viele VMs hostet und viel los ist, viel CPU benötigt wird,
Ja.
ist das hier nochmal ein zusätzlicher Effekt, der dazukommt.
Ist
Ne?
ein Overhead, ganz klar.
Deswegen noch vielleicht ein kleiner Einwurf. Wenn ich eine Warnstrecke habe zwischen zwei Standorten zum Beispiel,
Ja.
dann sind oft auch an diesen Warnstrecken auch Warnacceleratoren, die dann auch eine Komprimierung machen. Und da Microsoft die HTTP gewählt hat oder HTTPS, die lassen sich natürlich optimal komprimieren, deduplizieren, komprimieren. Und da sind zum Teil sehr fantastische Raten möglich. Ich habe schon was gehört von über 90%. Ja?
Okay.
Also da würde ich in dem Fall die Komprimierung ausschalten und das halt diesen separaten Geräten übergeben. Ne?
Okay,
Okay, machen wir weiter. Ne?
nächster Punkt. Ja, da kommt jetzt eine Frage, die mich, als ich zum ersten Mal mit dem Feature rumgespielt habe, ein bisschen überrascht habe, weil die Frage heißt nämlich, welche virtuellen Harddisk oder Festplatten, die an diese VM angeknüpft sind, möchtest du replizieren? Und mein erster Impuls war zu sagen, ja, natürlich alle. Wieso fragst du überhaupt? Weil ich möchte nicht die Hälfte von der VM quasi an einer anderen
Genau,
am Ziel haben.
ging mir
Ja.
genauso. Ne? Was ist der Grund, Bernhard? Warum können wir überhaupt, ich meine, wir haben jetzt hier nur eine Disk, aber wir könnten ja
Ja,
mehrere haben.
also genau. Gibt es Szenarien, wo man Daten auf einer Festplatte hat, die man nicht unbedingt essentiell fürs Betriebssystem sind? Ja, also das könnte jetzt oder die man selber nicht unbedingt auf der anderen Seite haben muss. Zum Beispiel Library-Ordner, also irgendeine so eine Art Bibliothek-Platte, wo meine ISOs drauf liegen, wo Tools drauf liegen, die ich nicht unbedingt mitkopieren muss.
Ich
Ja.
habe aber noch eine bessere Idee. Du hast ja in Windows eine Datei, die permanent genutzt wird, die
Ja.
das Betriebssystem braucht. Aber bei der Replikation ist es ja so, die Maschine auf der anderen Seite ist ja aus. Wenn eine Maschine gestartet wird, dann brauchen wir diese Datei nicht, die wird neu aufgebaut. Was
Ja.
ist das?
Sieht man hier oben auch, es ist ein Page-File. Ja?
Genau.
Page-File haben die Angewohnheit, dass sie A sehr groß werden und B sich ständig verändern. Ja? Beide Dinge sind gerade bei einer so einer Replikation Unschön. Und der dritte Faktor ist, man kann sie auch weglassen, weil ein System hochkommt auch ohne oder
mit Pagefile oder es legt eine neue an, wenn
oder es legt ein neues Pagefile an.
Ja, und das macht manchmal erheblich etwas aus, dieses Pagefile. Also wenn wir eine VM haben, die doch ordentlich pagen muss.
Ja, wenn man wenn die VM viel RAM hat, ist auch das Pagefile recht groß. Ja. Und dementsprechend muss ich natürlich das Pagefile erst von A nach B kopieren.
Das ist für unsere Erstreplikation.
Das ist für unsere
Schlimmer ist es ja, wenn es läuft, wenn das viel benutzt wird.
Ja, richtig, genau, weil dann natürlich ständig in das Pagefile reingeschrieben wird und ich alle 5 Minuten quasi dann diese Änderungen, die ins Pagefile reinlaufen, dann auch nochmal replizieren muss.
Und die brauche ich beim Starten halt nicht, die sind eigentlich nutzlos. Deswegen, was kannst du machen?
Ja, man kann, wenn man sich überlegt, wie man seine VMs baut, dann durchaus mal sagen, okay, dieses Pagefile stelle ich im Gastbetriebssystem so ein, dass es auf eine zweite Platte kommt. Mhm. Ja, und diese zweite Platte könnte ich dann bei der Replikation hier einfach abknipsen.
Das heißt, die würde ich hier genauso sehen. Ja. Hier werden alle Platten zu der virtuellen Maschine dargestellt und die kann ich dann einfach ausknipsen.
Okay, also wie gesagt, dazu durchaus überlegen vielleicht, wie man seine VMs letzten Endes auch oder wie man innerhalb seinen VMs mit den entsprechenden Systemressourcen umgeht. Mhm. Okay, nächster Punkt ist Konfigurationshistorie. Was heißt es jetzt? Also sprich, wir haben jetzt ursprünglich mal gesprochen von, ich habe einmal eine initiale Replikation, also sprich den großen Pulk an Daten muss ich herüberkriegen. Also im Falle von einem zum Beispiel SQL Server die komplette Festplatte von, sagen wir mal, 50, 60, 70 Gig. Ja, die muss einmal rüber. Und danach habe ich alle 5 Minuten, ja, so ist Hyper-V-Replika gestrickt, die Änderungen, weil die Maschine läuft ja auf der Quelle weiter, schreibt in die Festplatte ein und diese Änderungen werden alle 5 Minuten aufs Ziel repliziert. Mhm. Also nur die Diffs, wenn man so möchte. Ja? Mhm. Und da kann man sich jetzt mal die Frage stellen, wenn man jetzt so einen Katastrophenfall hat und ich eine Maschine auf meinem Quellhost verliere, ja, weil der abbrennt oder untergeht, wie auch immer, und ich muss die Maschine jetzt auf dem Ersatzrechenzentrumsstandort einschalten. Wie fühlt sich diese VM an, wenn man die jetzt einschaltet, wenn man die bootet?
Die fühlt sich so an, als wenn sie einfach ausgeschaltet worden ist. Ne? Also als wenn sie einfach stromlos gemacht worden ist. Mhm. Denn die Replikation greift einfach ein alle 5 Minuten und nimmt den Stand, der gerade war, und überträgt ihn zur anderen Seite. Ja. Das heißt,
wir haben nicht den Hauptspeicher, also es ist ja keine Live-Migration, wo man den Hauptspeicher, die CPU-Register mitnimmt, sondern wir kopieren ja nur die Festplatte.
Genau.
Ja? Und Sie wissen selber, wenn Sie ein System einschalten, dass Sie vorher einfach einen Stromstecker gezogen haben, dann loggen Sie sich ein. Es kommt, in der Regel habe ich noch nie ein Problem gehabt irgendwie mit den letzteren Betriebssystemversionen, dass das Betriebssystem startet, aber man kriegt dann meistens immer einen Hinweis und nach dem Motto, letzter Shutdown war nicht erfolgreich. Also fürs Betriebssystem ist meistens okay, aber für Serveranwendungen.
Da ist eine Applikation drin, vielleicht ein SQL-Server.
Ja. Und der nutzt den Hauptspeicher und hat es jetzt nicht mehr geschafft, irgendwie das, was er im Hauptspeicher hatte, auf Platte zu schreiben.
Ja, und der hat auch noch Dateien, die nicht zueinander synchron sind, Index-Files und so weiter. Mhm. Also was wir damit sagen wollen, es ist kein applikationskonsistenter Zustand, der hier repliziert wird. Ja. Das wäre auch nicht so gut, alle 5 Minuten...
Kommen wir gleich noch zu.
Kommen
wir gleich noch zu. Also das heißt, worauf ich hinaus will, ist... wäre es schlecht, sage ich jetzt mal, wenn man so einen inkonsistenten Zustand, oder es ist besser, lieber einen inkonsistenten Zustand zu haben, als überhaupt keinen Zustand.
Ja,
ja.
D'accord.
Und was noch besser wäre, als nur einen inkonsistenten Zustand zu haben, wäre vielleicht 4 inkonsistente Zustände zu haben, weil da ist vielleicht einer weniger inkonsistent.
Einer läuft von den 4.
Also das kann man ein bisschen hochdrehen, das sehen Sie auch hier bis...
Bis 15.
Bis 15, genau. Und Sie sehen auch die zu erwartende Datenmenge da unten. So, jetzt allerdings, und jetzt gebe ich dir gleich wieder das Wort, ist, man kann es nämlich auch noch konsistent hinkriegen.
Ja, warum vielleicht auch mehrere inkonsistente Zustände? Eine Sache ist zum Beispiel, da passiert was mit deiner VM. Wir haben nicht gerade ein Desaster, der Host brennt ab, sondern deine VM läuft nicht mehr. Deine VM stürzt ab, läuft nicht mehr, kommt nicht mehr hoch. Dann hast du vielleicht noch 3, 4 Zustände auf der anderen Seite. Dann bist du froh, dass du vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten zurück kannst. Der Zustand lief nämlich noch.
Ja, ja.
Aber der applikationskonsistente Zustand, also quasi das, was man auch hat, wenn man ein Backup von einem Host macht. Da gibt es nämlich von Microsoft eine Schnittstelle für die VSS-Schnittstelle, also Volume Shadow Copying Services. Die getriggert werden, wenn wir ein Backup machen. Mhm. Das bedeutet nämlich, hey, SQL-Server, versetz dich mal in einen Zustand, wo ich dich konsistent sichern kann.
Also die Backup-Software sendet von außen an den SQL-Server ein Signal, so nach dem Motto, mach mal leer mal deine Speicherbänke, schreib mal alles auf Festplatte, weil ich will dich jetzt demnächst sichern.
Genau, ja? Du sollst konsistent sein. Genau. Wir wollen ja eine Anwendung, die läuft, sichern.
Ja, genau.
Dass der SQL-Server soll bitte schön weiterlaufen, weiter Daten an User liefern. Ja. Trotzdem wollen wir den ja auch mal sichern. Mhm. Und dazu ist die VSS-Schnittstelle da. Die sorgt für eine Konsistenz.
Genau.
Und das kann man hier auch nutzen bei, bei der Replikation, ja, genau. Nämlich der unterste Punkt. Ne?
Das heißt, wenn man hier diesen Haken noch mit reinnimmt, ja. Und warum macht man das jetzt nicht alle 5 Minuten? Ich meine, weil so ein Sicherungsvorgang, also sprich so ein versetz dich mal in eine konsistente Lage, hat für den SQL Server schon ein bisschen Ressourcenbedarf. Ja. Er muss seinen ganzen Speicher leer räumen. Er kann quasi den schnellen Hauptspeicher nicht nutzen, sondern muss zurückgreifen auf die langsame Platte. Mhm. Ja. Und das will man nicht alle 5 Minuten eben machen, weil sonst kann man seinen RAM sofort wegwerfen.
Und es wird auch viel mehr geschrieben. Ja, es werden viel mehr Änderungen in dieses Log-File geschrieben, weil er macht sich ja erstmal konsistent. Ja. Ist ja gar nicht unbedingt alle 5 Minuten notwendig. Ja. Also er wird langsam und wir haben viel mehr Daten, die repliziert werden müssen. Ja. Ja. So, und Microsoft bietet uns hier an, Standard ist hier 4 Stunden, du kannst aber runter bis auf?
1 Stunde,
so wie wir hier sehen. Ja. Also wenn wir wollen, dass wir jede Stunde einen konsistenten SQL-Server haben oder maximal 1 Stunde zurück müssen bis zu einem konsistenten Zustand, können wir das machen, aber immer bitte bedenken, das ist ressourcenintensiv und es werden mehr Daten repliziert. Deswegen, vielleicht ist diese 4-Stunden-Einstellung gar nicht so schlecht. Mhm. So, jetzt Frage an dich, was haben wir denn, wenn wir jetzt 15 Recovery Points haben und wir haben jetzt eine Einstellung mit 4 Stunden, alle 4 Stunden einen konsistenten Zustand. Was macht der dann? Macht der jetzt alle 5 Minuten, 5, 10, 15 und dann haben wir nochmal einen 4-Stunden-Stand oder was hat der dann auf der Platte?
Den Stand vor kleiner gleich 5 Minuten.
Ja, den haben wir immer.
Den haben wir immer, ja. Und dann haben wir noch den Stand von vor 4 Stunden, vor 8 Stunden.
Vor 12 Stunden, vor 16 Stunden. Und davon halt 14 mal 4 Stunden Abstand und den von vor 5 immer. Das heißt, wenn ich das anschalte, dann kann ich auch nicht 10 Minuten zurück, sondern ich kann 5 zurück oder bis 5 zurück und dann habe ich das nächste Mal bis 4, je nachdem, wie lang das her ist.
Ja, genau.
Dafür habe ich natürlich jetzt ein längeres Fenster, wo ich da auf Daten zurückgreifen kann, aber bitte die Replikation nicht als Backup-Ersatz verwenden.
Weil was macht er, wenn diese 15 Stände quasi aufgebraucht sind?
Dann löscht er die.
Dann löscht er den letzten oder den
letzten. Der letzte fällt hinten raus und jetzt stellte man sich mal vor, Abteilungsleiter hat aus Versehen einen Ordner gelöscht, ist 2 Wochen in Urlaub gewesen, kommt zurück und erwartet natürlich, dass man aus dem Backup das, was er gelöscht hat, wieder rauszaubern kann. Ja. Das ist hier dann nicht mehr möglich.
Ja.
Okay,
so viel zu dem Punkt.
Ja, wollen wir mal den Replikationskonsistenten wegnehmen, damit wir vielleicht auch mal mehr Stände haben als einen von vor 5 Minuten, weil 4 Stunden warten wir ja nicht. Ne?
Machen wir mal.
Mhm. So, jetzt machen wir weiter.
Ja, jetzt kommt zu der Frage, gut, wir haben jetzt einen Server, der hat, wie man hier oben sieht, 14,3 Gigabyte an Festplattengröße, die müssen wir einmaligst rüberkriegen.
Ja.
Das nennt sich eine initiale Replikation. Wie wollen wir diese initiale Replikation machen?
Gut. In unserem Fall hier einfach, ne?
In unserem Fall einfach. Wir haben hier ein Netzwerk, bei dem relativ wenig los ist. Die Notebooks stehen auch nebeneinander. Aber wie gesagt, wir haben in der Regel kann man natürlich der Hyper-V-Replika schön auch für eine Warnreplikation einsetzen. Da hat man kein Gigabit zur Verfügung. Da ist es dann vielleicht in dem einen oder anderen Fall sogar ratsam, wenn man sagt irgendwie, okay, ich kopiere mir die Festplatte von der VM auf ein externes Medium, USB-Drive, packe die in die Post, schicke die ans Zielrechenzentrum und dann hat man vielleicht eine größere oder eine schnellere Datenübertragungsrate, als wenn man es über die DSL-Leitung schickt.
Mhm. Ja. Kleiner Hinweis vielleicht noch, bevor jemand Daten vielleicht verliert aus Versehen, weil die Post ist keine unbedingte Garantie, dass das Paket ankommt, vor allen Dingen nicht, wenn man es in einen Brief reinsteckt.
Ja.
Ein USB-Stick wäre ja vielleicht auch möglich, 64 GB USB-Stick geht.
Mhm.
Bitte die Daten noch auf dem Drive verschlüsseln.
Ja.
Ja, vielleicht sollte das BitLocker verschlüsselt sein oder es verschlüsseln, weil ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die Daten nicht verschlüsselt abgelegt werden.
Ja.
Und da wäre schlecht, wenn mein Exchange-Server oder mein SQL-Server irgendwie in ein anderes Ziel erreicht als vorgesehen. Sagen wir es, formulieren wir es mal so. Ne?
Okay, ja.
Also du kannst es auf ein Medium packen. Es gibt noch eine dritte Option. Das heißt, wir können sagen, ey, wir hatten noch schon mal eine Replikation laufen.
Ja.
Vielleicht war die Standleitung weg oder die Internetverbindung, die war 3 Tage weg.
Ja.
dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, da drüben ist doch eine Maschine, die ist ziemlich ähnlich, da dürften sich jetzt nicht die 100 Gigabyte verändert haben, sondern vielleicht sind es nur 5.
Ja.
Vergleich doch mal bitte die Maschine, die hier läuft, mit dem Stand, den wir da drüben haben und repliziere nur die Blöcke, die unterschiedlich sind. Das wäre die Option 3.
Mhm. Ja? Okay.
Okay. Ja,
wir machen es übers Netzwerk.
Ja.
Die Option haben Sie natürlich auch. Allerdings wäre es vielleicht auch schön, wenn man das ein bisschen timen könnte. Also sprich, die Replikation übers Netzwerk sollte man vielleicht nicht gerade dann machen, wenn der Geschäftsführer seine E-Mails liest. Es sei denn, Sie haben ein Gigabit vielleicht.
So wie wir jetzt hier. Ja. Aber bei einer Warnstrecke könnte das schlecht sein.
Bei einer Warnstrecke könnte das schlecht sein. Also das heißt, hier unten noch die Option, den Beginn der initialen Replikation quasi zu timen.
Ja, wir merken uns mal die 14,3 Gigabyte. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, wenn wir die Replikation angeschmissen haben.
Genau, dann fange ich an, hier auf Next zu drücken. Wir kriegen dann auch nochmal eine Zusammenfassung. Und unter Finish geht es dann auch gleich los. Und wir kriegen noch einen Hinweis. Genau, also die Replikation ist erfolgreich eingerichtet.
Mhm.
Und jetzt gucken wir uns nochmal die Settings an.
Genau.
Weil hier könnte man denken, okay, Netzwerk ist jetzt abgeklemmt.
Ja, warum ist das abgeklemmt?
Das ist abgeklemmt. Das sind jetzt hier übrigens die Einstellungen für diesen Server, für diesen 0815-Server auf dem Zielhost.
Mhm.
Ja. Und da ist nämlich die Problematik so, wir haben für diesen Server 0815 auf dem Quellhost einen virtuellen Netzwerk-Switch, der anders heißt wie auf dem Zielhost.
Ja.
Und was er dann macht, ist, er klemmt den erstmal ab.
Weil er nicht weiß, wem er das zuordnen soll.
Genau. Ne? Ähnlich wie wir es schon vorhin hatten, quasi bei der Live-Migration, auch hier natürlich wieder die Problematik, dass es sich anbietet, wenn man einen virtuellen Netzwerk-Switch hat, der auf Quelle und auf Ziel gleich heißt.
Der sollte gleich heißen. Das ist Best Practices. Ja. Nur wir wollten es hier bewusst zeigen, wie ist es denn, wenn es unterschiedlich ist, weil Hyper-V fängt das ab.
So, jetzt noch ein Punkt. Wir sprechen hier von einer Replikation über vielleicht zwei unterschiedliche Rechenzentrumstandorte.
Mhm.
Kann man dann immer davon ausgehen, dass die auch dieselben IP-Adressen verwenden? Also sprich, könnte es durchaus sein, dass meine virtuelle Maschine im Zielrechenzentrum eine andere Netzwerk-Range braucht.
Ja, ist in der Regel sogar so, dass du, wenn du, sagen wir mal, einen Standort unter Schleißheim hast und euer Kölner Büro, da werden wahrscheinlich nicht die gleichen IP-Bereiche sein. Da wird es nicht die gleichen IP-Adressen für die Router geben. Die DNS-Server sind vielleicht andere. Ja. Und auch das ist hier bedacht worden. Also wir können hier die TCP-IP V4 und V6-Konfigurationen für die virtuelle Maschine, wenn sie auf dem Replikationsserver, wo sie hinrepliziert wird, hochgefahren wird, können wir einstellen.
Also das sind die statischen IP-Adressen von dem Server an der jeweiligen an dem jeweiligen Host, wo er gestartet wird.
Mhm. Ja. Was ist da Bedingung, damit das überhaupt geht?
Ja, das geht natürlich nicht mit jedem Gastbetriebssystem, sage ich jetzt mal. Was dafür notwendig ist, sind diese Integrationskomponenten. Die müssen im Gast installiert sein, weil die machen nämlich genau das Setzen von der IP-Adresse.
Darüber muss der Host das reinsetzen können. Ja? Und man braucht auch ein ziemlich neues Betriebssystem. Also ich habe es bis jetzt erst erfolgreich mit dem 2012-Server gemacht.
Ja.
Ja. Okay. Gut, die Replikation läuft im Hintergrund. Mhm. Da gehen wir vielleicht nochmal gucken. Wenn du jetzt mal, da sehen wir, da werden die Daten gesendet. Mhm. Auf dem Ziel, auf dem Zweier, werden sie empfangen. Vielleicht, wenn wir nochmal ganz kurz rumswitchen, sehen wir das vielleicht sogar noch, dass da steht Receiving Changes und die Maschine ist hier angelegt. Mhm. Ich hatte aber vorhin gesagt, ich wollte nochmal kurz auf die 14,8 Gigabyte eingehen. Sagen wir mal, 15 Gigabyte ist die Maschine groß.
Mhm.
Auch hier dauert das eine ganze Weile, obwohl wir ein Gigabit-Netzwerk haben, Gigabit pro Sekunde, was ja schon eine Menge Daten sind. Nur bei der Replikation sollte man auch mal kurz überlegen, was man tut oder wie viel Daten man überträgt.
Mhm.
Hier haben wir eine Erstreplikation, wo 15 Gigabyte übers Netz geschoben werden müssen.
Mhm.
Und das bedeutet halt, über ein 1 Gigabit pro Sekunde Netz würde die Replikation ohne Komprimierung 15 Gigabyte mal 8, dann haben wir die Gigabit, ne? 15 mal 8, helfen wir mal auf die Schippe, sind 120, 120 Gigabit.
Mhm.
Davon könnte ich 1 pro Sekunde übertragen, weil so groß ist unsere Netzwerkverbindung. Also brauchen wir schon mal 120 Sekunden.
Ja.
Das sind hier 2 Minuten.
Ja.
Jetzt kommt noch die Kompression hinzu. Mhm. Die nimmt uns noch mal Zeit weg.
Mhm.
Aber jetzt gehen wir mal auf eine Warnstrecke.
Mhm.
Wenn wir zwischen Köln und Unterschleißheim eine 10 Megabit Leitung haben, dann dauert es 100 mal so lange, weil Gigabit zu 10 Megabit ist der Faktor 100.
Mhm.
Dann sind es nicht 200, dann sind es 120 Sekunden ohne Kompression, sondern 12.000?
12.000, komme ich jetzt auch.
12.000, 12.000 Sekunden. Also es sind nicht 2 Minuten, sondern sind 200 Minuten. Das ist ein Haufen Zeug. Ne? Also wirklich drüber nachdenken und eine 15-Gigabyte-Maschine ist ja eigentlich unsere Spielmaschine. Wenn wir über einen Exchange-Server reden, über einen SQL-Server reden, über einen File-Server vielleicht reden, haben wir noch ganz andere Datenmengen. Ne?
Okay. So, Replikation ist durch. Wir sehen es auch hier auf dem Zielsystem. Unser Server 0815 ist hier im ausgeschalteten Zustand. Wir haben auch hier bei den Starten jetzt keinen Replikationsinformationen mehr zur Verfügung.
Ja, und damit haben wir die Replikation erfolgreich eingerichtet.
Und im nächsten Screencast spielen wir ein bisschen mit der Replikation.